أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Liebe Geschwister und herzlich willkommen zum heutigen Vortrag. Wir machen weiter inshallah ta'ala mit der islamischen Geschichte und der Ära des Kalifen Muawiyah ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu. Und wir hatten das letzte Mal über die innenpolitischen Aspekte gesprochen, und nun schauen wir uns die außenpolitischen Aspekte. Nun, wir waren ja stehen geblieben bei der Ausweitung des islamischen Gebiets. Und zwar, so, jetzt dürfte es wieder weitergehen, inshallah. Also, wir haben gesagt, in der Zeit, in der Ära von Uthman ibn Affan radiallahu anh, gab es ja auch noch Kriegszüge gegen die Römer und Perser. Und dann in der Zeit von Ali radiallahu anh war da nichts Großartiges, ja, weil innenpolitisch gab es ja diesen Konflikt nach der Ermordung Uthmans radiallahu anh. Und nun, nachdem dieser innenpolitische Konflikt stillgelegt wurde, konnte sich das islamische Gebiet wieder der Verteidigung der Grenzen widmen. Und das habe ich schon öfter gesagt. Die Ausbreitung des islamischen Reiches war aufgrund der Angriffe der Römer und Perser. Also es war nicht so, dass die Muslime gar nichts zu tun hatten und haben gesagt, weißt du was, wie wär's, wir greifen jetzt mal an. Sondern es war tatsächlich so, dass die Römer und Perser angegriffen haben, nur dass die Muslime eben stärker waren und somit konnten sie Land gewinnen. Und diese Gefahr, wir reden hier über das Römische Reich, das ist nicht nur ein Land. Und das war immer noch da. Ja, es hat sich zurückgezogen aus dem Orient, aber trotzdem war es immer noch da. Und deswegen gab es weiterhin Konflikte, ja, und Kriegszüge, kleinere, nicht so große, ja, aber die waren da. Nun, und Muawiyah radiallahu an, wie wir letztens besprochen haben, hat das Militär nach vorne gebracht. Ja, also er hat einen riesen Sprung gemacht in Sachen Organisation des Militärs. Dazu gehört, dass eine militärische Flotte da war, dass extra in Ägypten und Syrien Betriebe vorhanden waren, ja, um Kriegsschiffe zu bauen. Und die Verbindung ist, glaube ich, sehr schlecht heute. Also der Ton dürfte da sein, aber das Bild nicht, nicht wahr? Okay, dann muss man sich damit begnügen. Also, dass Muawiyah radiallahu an sich damit befasst hat. Wir haben ja gesagt, Zypern wurde schon damals eingenommen, ja. Und es kam nun zu Angriffen auf die Muslime, und zwar von den Byzantinern, ja, also die Römer. Die haben wieder angegriffen. Und das ist klar, also diese Grenzen waren ja nicht so wie heute, das ist dein Land, Assalamu alaikum, das war's dann, das ist deine Grenze, das ist deine Grenze. Nö, das war immer, okay, ich versuch's mal. Vielleicht kann ich doch noch Land gewinnen. Ich meine jetzt von den Römern her. Ja, oder den Persern, oder egal welche Nation das war. Es war nicht so, wir haben jetzt geregelte Grenzen und das war's. Und selbst heute seht ihr, ob es Grenzen gibt oder nicht Grenzen gibt, Länder fangen Kriege an und so weiter und so fort. Aber auf jeden Fall früher war das erst recht so. Also gab es wieder Angriffe von den Römern Und Muawiya radiallahu an war dann natürlich der Ansicht, wie denn sonst, da muss wieder jetzt Ruhe herrschen. Also man kann ja nicht die Grenzen einfach so lassen, dass die Leute immer angreifen. Also ging es weiter mit den Kriegszügen gegen die Byzantiner und so wurde die Insel Rhodos eingenommen. Ja, die Insel, die griechische Insel, wurde eingenommen und Muawiya radiallahu an schickte den Tabi'i, den gelehrten Mujahid ibn Jabr rahimahullah ta'ala auf diese Insel Rhodos, um den Islam beizubringen, ja, damit die Leute den Islam lernen. Deswegen, also wenn wir diese Geschichte kennen, verstehen wir auch der Grund des Konfliktes Griechenland-Türkei. Ja, also Griechenland und besonders diese Inseln, da gibt es ja Zypern, ja, kennt ihr Nord-Süd-Zypern und so weiter. Diese Konflikte sind sehr, 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 sehr alt. Also die sind nicht jetzt erst, ja, sind sehr alt, denn die Muslime waren dort. Und natürlich waren auch die Römer dort. Ja. Aber eben diese Konflikte gab es damals. Und man versuchte dann, Muawiya radiallahu an, versuchte dann auch Kreta einzunehmen, auch eine Insel. Aber dies gelang ihnen nicht. Also das konnten sie nicht erreichen. Also zumindest nicht zu dieser Zeit. Kreta konnte man nicht einnehmen. Das war also ein Aspekt, der auf dieser Flanke geschehen ist. Auf der anderen Seite, im Norden jetzt, also Muawiya war ja wo? Damaskus. Ja? Jetzt im Norden Syriens. Die Römer, als sie sich zurückgezogen haben, nachdem sie Land verloren haben, haben sie alles vernichtet. Also nach mir die Sintflut. Ja? Also das heißt, wenn ich nicht dort lebe, darf auch kein anderer dort leben. Also haben sie alles zerstört, Gebäude, alles Mögliche zerstört. Das bedeutet, Muawiya radiallahu an beschäftigte sich dann mit dem Wiederaufbau. Immer noch kein Bild? Achso, weil ihr bei ihm hier hängt. Okay. Mit dem Wiederaufbau. Und das war eines der Sachen, die Muawiya eben ausmachen, Wiederaufbau von Städten. Ja? Und das ist keine leichte Angelegenheit, ja? Dass du gesamte Städte, mehrere Städte aufbaust. Er hat auch natürlich jetzt politisch gesehen, das macht ja jeder, wenn du möchtest, dass ein Gebiet besiedelt wird, ja? Dann gibt es auch zum Beispiel Stück Land, ja, entweder kostenlos oder billiger und so weiter und so fort. Diese politischen Maßnahmen hat Muawiya radiallahu an auch genutzt. Ja. Das heißt, dass diese Gebiete, die zerstörten Gebiete, wieder aufgebaut werden. Dazu gehörte, also zu diesen Städten, die also vernichtet wurden von den Römern, Antakya oder auch Iskenderun, ja, entschuldigt die türkischen Geschwister, wenn ich es nicht so richtig ausspreche, ja. Und allgemein war diese Epoche bekannt für die Kriegszüge im Winter und im Sommer. Heißt was? Es gab immer Krieg. Also es gab immer Kriegszüge. Mal im Winter, mal im Sommer. Noch einmal, das Römische Reich ist da und hier ist das Islamische Reich. Ja? Und es ist klar, heutzutage seht ihr, ja, zum Beispiel Amerika und Russland, ja, oder von mir aus China, da ist nie Ruhe. Okay, jetzt heutzutage gibt's nicht immer Kriegshandlungen an sich, ja, aber Ruhe ist da nicht. Zwei Großmächte, der eine will der Einzige bleiben, ja. Und das war schon früher. Also sagte Muawiya radiallahu an, es muss ein für alle Mal hier eine Lösung gefunden werden. Wie? Indem ich die Hauptstadt einnehme. Ich kann ja nicht zulassen, dass jedes Mal die Römer angreifen. Sie greifen an. Irgendwann ist Ruhe. Wie kann ich das jetzt unterbinden? Ja, wenn ich die Stelle erobere, von der aus die Befehle die ganze Zeit kommen. Das war wo? Nein, nicht Rom. Konstantinopel. Also sagte Muawiya radiallahu an, auf nach Konstantinopel. Und Konstantinopel ist Konstantinopel. Also das war eine Riesenfestung. Ja? Strategische Lage ist, Konstantinopel ist was? Istanbul. Also strategische Lage zwischen Asien und Europa, ja, und so weiter und so fort. Schwierig zu erreichen, ja, mit den Schiffen und so weiter und so fort. Das heißt, also die Byzantiner, die hatten eine Riesenfestung. Vor der Festung hatten sie schon Grenzen aufgestellt, dass wenn Kriegsschiffe kommen, die musst du erstmal diese vordere Grenze überschreiten. Also das war ein Riesending. Ja? Also es war keine einfache Angelegenheit. Also kam es zur ersten Belagerung Konstantinopels. Und zwar 49 nach Hijra, 669 nach Christus. Und zwar ging es so, dass die Muslime vorrückten, ja, also Richtung Konstantinopel, und sie haben dann Rast gemacht in ein Stadtteil, heute ist es ein Stadtteil Istanbuls, Kadıköy. Ist das so richtig? Ja. Haben wir hier? Barakallahu fi. Kadıköy, so? Ja, Allahumma barik. Der andere Name von diesem Stadtteil ist Halkedon, ja, wenn man das so richtig ausgesprochen hat, ja, also der frühere Name. Das ist heute ein Stadtteil. Dort haben die Muslime Rast gemacht. Und von dort aus sollte jetzt die Belagerung, Angriff geht ja nicht, das ist eine Festung. Du kannst nicht rein. Sondern was machst du? Belagern. Bis der Gegner aufgibt, weil er nicht mehr kann. Ja, das heißt, dass eben der Gegner sagt, okay, du bist stärker als ich, ich gebe jetzt auf. Das Problem war was? Erstmal das Wetter. Das Wetter, und das war ja oft in Kriegsgeschehnissen eines der Punkte, warum man verloren hat. Ja? Und das Wetter war sehr, sehr anstrengend für die Sahaba. Muss dir vorstellen, das sind Menschen, die leben eigentlich in der Wüste, und da sind jetzt hier in diesen Breiten. Zweitens, sehr viele sind gestorben. Es waren ja nicht nur Sahaba, auch Tabi'in. Wir sind ja schon weit in der Geschichte jetzt. Ja. Und zwar gab es sehr viele Verluste aufgrund von Pocken. Ein Riesenverlust. Also damals starben von der islamischen Armee sehr viele aufgrund der Pocken. Also haben die Muslime dann von Muawiyah radiallahu an Nachschub gebeten. Da sind so viele gestorben, wir brauchen Nachschub. Also schickte Muawiyah radiallahu an Nachschub, also Armee, Manpower, Soldaten, und unter ihnen waren gewaltige Sahabe, großartige Sahabe. Dazu gehört Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Zubayr, Abdullah ibn Amr ibn al-As und Abu Ayyub al-Ansari. Ich glaube, das ist der Lieblings-Sahaba nach den großen Sahaba der Türken. Abu Ayyub al-Ansari. Und wir haben natürlich recht, also das ist ein Edler. Er ist ja dort gestorben, wie wir sehen werden. Ja, also er ist dort gestorben und deswegen hat er einen Riesenplatz bei den Türken oder Osmanen und so weiter. Abu Ayyub al-Ansari radiallahu anhu wa arda. Anführer dieser Truppe war der Sohn von Muawiyah, Yazid ibn Muawiyah. Den werden wir ja noch kennenlernen, ja, wenn er dann Kalif wird. Diese Belagerung dauerte wie lange? 6 Monate. Und das ist nicht einfach. Also 6 Monate an einem wildfremden Ort mit diesen Strapazen, Krankheit, Witterungsbedingungen und so weiter. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, die erste Armee, die die Stadt des Kaisers angreift, ihr wird vergeben. Also Rasul sallallahu alaihi wasallam hat schon prophezeit, dass es zu einem Angriff auf die Stadt des Kaisers, also Konstantinopel. Wie gesagt, das war der byzantinische Kaiser, nicht jetzt der römische Kaiser, also der byzantinische Kaiser, dem seine Hauptstadt war dort. Ja. Und wie gesagt, das war die erste Belagerung. Allerdings, nach 6 Monaten haben die Muslime dann sich zurückgezogen. Sie konnten Konstantinopel nicht einnehmen. Wie gesagt, es ist eine Riesenfestung. Und natürlich gab es einige Kriegshandlungen. Ja? Und deswegen, nach 6 Monaten, hat man sich dann zurückgezogen. Wie ich gerade erwähnt habe, gehörte zu den Sahabe, die dorthin gegangen sind, der edle Sahabe Abu Ayyub al-Ansari, radiyallahu anhu wa ardah, und sein Name ist Khalid. Also Abu Ayyub ist der Beiname und er heißt Khalid ibn Zayd. Abu Ayyub al-Ansari, also einer der Ansar, ja, ein Medinenser ist er. Und er hat den Propheten aufgenommen zu Hause, alayhi salatu wassalam, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam nach Medina kam. Und das wurde ihm hoch angerechnet. Deswegen wird er so geliebt, weil er derjenige ist, der den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu Hause aufgenommen hat und ihn eben bewirtet hat die ganze Zeit, bis die Moschee gebaut wurde. Die Moschee des Propheten sallallahu alaihi wasallam und mit den Häusern oder Zimmern, könnte man sagen, des Propheten alayhi salatu wassalam. Dazu, also ein Aspekt, warum, oder das zeigt, wie sehr er geehrt wurde von den Sahaba, dass Ibn Abbas radiallahu an, als sie sich getroffen haben, also später, also nach den, also als Ibn Abbas ein Gouverneur war, hat er ihm sehr viel Geschenke gegeben und so weiter, und er hat ihm gesagt, das ist, weil du unseren Propheten so gastfreundlich aufgenommen hast. Abu Ayyub al-Ansari ist dann gestorben auf diesem Weg nach Konstantinopel. Und das Besondere war, er sagte den, er ist also nicht getötet worden im Kampf, sondern er ist dann gestorben, ja, krankheitsbedingt oder sowas ähnliches. Auf jeden Fall sagte er, beerdigt mich an der weitesten Front, wo ihr ankommt. Das heißt, er wollte nicht da, wo er gerade ist. Nee, nee. Wenn ihr jetzt noch weiter nach vorne kommt, Richtung Konstantinopel, da, wo ihr dann seid, wenn ich dann sterbe, er war ja krank erst einmal, ja, dann dort sollt ihr mich beerdigen. Ja. Und das zeigt was? Er möchte also Allah zeigen, ja Rabbi, so weit bin ich gekommen für dich. Obwohl er halb tot ist schon. Aber nein, bitte, beerdigt mich dann dort. Und noch einmal hier, sehr wichtig. Besonders heute, sollte der letzte Muslim verstehen, dass die Kriegszüge der Muslime menschlich waren. Also wer heute sich noch schämt für die Kriegszüge der damaligen Muslime, der muss einfach nur den Fernseher anmachen. Damit er weiß, was es bedeutet, wenn Menschen Kriege führen, die an Menschlichkeit glauben, Muslime eben, wie die Sahaba und die Tabi'in, oder Wesen, die nicht an die Menschlichkeit glauben, deren Geschichte voll mit Massaker ist. Hiroshima, Nagasaki, Atombomben, einfach mal so 100.000 Leute in einer Sekunde tot, waren sie. Wenn man sich mal die Berichte anhört von den Menschen, die diese Atombombe, also dort gestorben sind, oder auch danach, die Überlebenden, die dann später, danach sind ja auch nochmal 100.000 gestorben, also sofort 100.000 und dann nochmal danach 100.000 Menschen. Ja? Und sie berichten, das war irgendwie ein Licht und wumms war alles verbrannt. Die haben nichts gehört. Also das ist also ein noiseless Flash. Also ohne Ton, einfach so ein Blitz, einfach so Licht war da, verbrannt waren sie alle. Das ist die Atombombe. Und diese Leute, die haben nicht das Recht, uns zu erklären, ob die Muslime ihre Kriegsführung, ob sie menschlich war oder nicht, Kreuzzügler, an einem Tag, was die an einem Massaker gemacht haben, an einem Tag aber Tausende getötet. Und jetzt sehen wir es ja auch, in einer Woche einfach mal 10.000 tot. In einer Woche. Das ist der Unterschied zwischen dem moralischen Kriegsführung der Muslime und der unmoralischen, barbarischen Kriegsführung in der Geschichte der Menschheit. Im Irak 1 Million Kinder gestorben. In Afghanistan auch, aber Tausende, Millionen. Algerien 150 Jahre, 130 Jahre Kolonisation, aber Millionen Tote. Und dann wollen die uns sagen, wie edel sie sind, ja, in der Kriegsführung. Das Problem ist nicht, dass der Verbrecher sagt, guck mal, ich bin ein guter Typ. Also jeder zeigt seine Zuckerseite, oder nicht? Oder spricht über seine Zuckerseite. Das Problem ist, dass der Muslim da reinfällt. Oh, du bist wirklich zuckersüß, ja. Das ist das Problem, dass der Muslim dann denkt, ja, aber Khalid ibn al-Walid, Abu Ayyub al-Ansar, red nicht bitte schön, ja, das war Krieg. Du brauchst dich nicht zu schämen für diese edlen Gefährten und Tabi'in, für Salah ad-Din al-Ayyubi und so weiter. Was hat Umar radiallahu anhu die Christen damals in Al-Quds, hat er sie vernichtet? Oder hat er ihnen erlaubt, dort zu bleiben? Wer hat denn bitte schön zu Umar gesagt, die Juden sollen bitte da raus? War das Umar oder war das die Christen damals, die gesagt haben, die Juden sollen bitte schön raus hier aus Al-Quds, aus Jerusalem? Das war nicht Umar. Lernt die Geschichte, barakallahu fikum. Lernt die Geschichte eurer Vorfahren, die Sahaba und Tabi'in. Ja, wenn Muslime den Kopf in den Sand stecken, als ob unsere Vorfahren irgendwas Schlimmes getan haben. Ja, wir wissen es, es gibt einige Muslime, die missbrauchen den Islam. Darum geht es jetzt nicht. Es geht jetzt darum, um die grundlegende Idee. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ist er ein Anführer, der zu barbarischem Krieg aufgerufen hat? Natürlich nicht. Darum geht es. In jeder Armee gibt es Leute, die Fehler machen, oder nicht? Schon vergessen, Gefängnis von Abu Ghraib im Irak und was in Guantanamo abgeht und so weiter und so fort. In jeder Armee gibt es Leute, die sich nicht an die Grenzen halten. Das muss man nicht den Muslimen vorhalten. Ja? Oh, guck mal da. In jeder Armee gibt es sowas. Aber heißt das, dass der Islam schlecht ist, barbarisch ist? Natürlich nicht. Und deswegen, das ist eine Nachricht an die Muslime, dass die Nicht-Muslime ein schlechtes Bild haben. Ja, das müssen wir natürlich auch ändern. Aber zuallererst sollen die Muslime, bitteschön, wissen, wer ihre Vorfahren waren. Also das bezüglich Abu Ayyub al-Ansari, radiyallahu anhu wa arda. Dann kam es im Jahre 54, also ein paar Jahre später, zu einem zweiten Versuch der Belagerung Konstantinopels. Hier kam es nun zu einem Versuch, aber die Byzantiner, die hatten Waffen, was die Muslime dann auch nicht abwehren konnten. Und zwar gab es eine Waffe, die heißt griechisches Feuer. Dieses griechische Feuer hat ein Syrer entwickelt damals, ja, ein Syrer, der war kein Muslim, ja, Christ. Ein Syrer, der war in Syrien, ist dann nach Konstantinopel. Und der hat dann dieses Feuer entwickelt. Man muss sich vorstellen, das war ein Gemisch. Das war ein Gemisch. Und das wird dann gesprüht, ja, auf die Flotten, auf die Schiffe oder auch auf Menschen und so weiter, ja. Und dann brennt alles selbst im Wasser. Und dieses, das war natürlich wie so eine Atombombe. Ja. Also das konnten die Muslime dann nicht abwehren. Ja. Und das blieb ein Geheimnis. diese Waffe blieb ein Staatsgeheimnis, bis die Muslime es herausgefunden haben. Die Wissenschaftler, aber viel später, ja, im 5. Jahrhundert dann, nach Hijra, ja, im 5. Jahrhundert, also jahrelang später, die Muslime haben immer weiter geguckt, was ist das, was könnte das sein, wie ist die Substanz, die Zusammensetzung und so weiter und so fort, bis sie herausgefunden haben, was das ist und tatsächlich es selbst produziert haben. Und Anwendung fand es dann gegen die Kriegszügler. Bei den Kreuzzügler. Die Kreuzzüge, da fand es dann auch Anwendung, um diese Angreifer in Schach zu halten. Eine Persönlichkeit, die wir auch noch erwähnen möchten, ist ein Tabi'i, der schon einmal Erwähnung fand in der Biografie des Propheten sallallahu alaihi wasallam, und zwar Abu Muslim al-Khawlani. Abu Muslim al-Khawlani ist ein Tabi'i, also er hat den Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht gesehen, aber er war ein besonderer Tabi'i. Das Besondere ist, was ist so das Besonderste an ihm? Abu Muslim al-Khawlani, eine Geschichte, die ihm passiert ist. Und zwar gab es im Jemen jemand, der gemeint hatte, er sei ein Prophet. Ja? Und dieser hat Abu Muslim al-Khawlani ins Feuer geschmissen. Der hat ihn ins Feuer geschmissen, so wie bei Ibrahim alayhi salam. Und Abu Muslim al-Khawlani ist unversehrt raus aus dem Feuer. Da sagte Umar radiallahu anhu nach Jahre später, als er ihn, oder eine Zeit auf jeden Fall später, als er ihn getroffen hat, hat er und mitbekommen hat, das ist Abu Muslim, hat er gesagt, Alhamdulillah, dass ich sehen durfte, wer so etwas erreicht hat wie Ibrahim a.s. Der wurde ins Feuer geworfen und ist lebendig rausgekommen, unversehrt. Und das zeigt, dass nicht nur Propheten Wunder bewirken können. Das nennt man wie? Bei Propheten Mu'ajiza. Und bei Nicht-Propheten ist es? Karama. Das ist der Unterschied zwischen Mu'ajiza und Karama. Mu'ajiza ist ein Wunder des Propheten. Oder eines Propheten. Alayhimussalam. Und Karama ist ein Wunder eines normalen Menschen. Und das verleiht Allah subhanahu wa ta'ala und Abu Muslim al-Khawlani hatte mehrere dieser Karamat. Und wir Ahlus Sunnah, wir glauben an Karamat. Nur wir übertreiben es nicht. Das heißt, wir sagen nicht, weil er eine Karama hat, darf er alles machen oder wir dürfen ihn anbeten oder er darf die Gebote ändern. Nee. Eine Karama, und deswegen sagt es Shafi'i rahimahullah, wenn ihr sehen würdet, also wenn ihr es überhaupt je sehen solltet, dass jemand fliegt, aber er widerspricht der Sunna, dann folgt ihm nicht. Egal, was für eine Karame er haben, es gibt auch Djinn, das ist ja das Problem. Ja, das ist bei den Sekten, denken die, aber guck mal, der fliegt, der kann was weiß ich was machen. So wie, es kennt ihr, es gibt ja Leute, die laufen dann über Feuer oder der andere sticht sich mit einem Schwert und so weiter und so weiter. Es gibt ja auch die Djinn. Oder haben wir die vergessen? Und die sorgen dafür, dass sowas auch dass es passieren kann. Aber bei der Karama, das sind nicht Djinn, sondern Allah subhanahu wa ta'ala gibt diesem Menschen diese Fähigkeit und die geht nicht auf Knopfdruck. Jetzt will ich, also das ist kein Superman oder sowas, ja, sondern das geht nicht auf Knopfdruck, sondern Allah hilft ihm, wenn er diese Hilfe benötigt. Er war auch ein sehr großzügiger Mensch und er, Allah Azza wa Jalla hat ihm seine Bittgebete erhört. Da gibt es eine Geschichte, und zwar, dass eine Frau irgendwas Schlimmes getan hat, ja. Und dann hat er Dua gemacht, dass sie doch erblinden sollte. Dann war sie blind. Und dann kam sie zu ihm. Man wusste, wer Abu Muslim al-Khawlani ist, ja, und dass seine Bittgebete erhört werden. Und dann kam sie zu ihm und hat gesagt, es tut mir leid, ich bereue es. Dann sagt er, ja Rabbi, wenn sie wahrhaftig ist, dann lass sie wieder sehen. Da konnte sie wieder sehen. Also diese Karamat gibt es tatsächlich. Und Abu Muslim al-Khawlani, rahimahullah ta'ala, ist dann auch gestorben zu dieser Zeit. Und als Muawiyah radiallahu anh mitbekommen hat, dass er gestorben ist, sagte er, das ist ein gewaltiger Verlust. Ja. Solche Vorbilder im Verhalten, in den Gottesdiensten. Er hatte eine Peitsche, Abu Muslim Khawlani, hatte eine Peitsche, die er aufhängt, wenn er nachts betet. Er hat gesagt, wenn du nicht betest, peitsche ich dich aus. Er redet mit sich selbst. Ja. Also das ist ja eine Art, ja, dass er sich selbst motiviert. Ja, das heißt, und es gibt noch viele, viele, viele Aspekte. Ja. Und zwar eines, oder Geschichten. Eines Tages sagte einer, ja, die sind mit einer Armee, ja, über einen Fluss. Und dann sagte Abu Muslim al-Khawlani, hat jemand was verloren? Dann sagten sie, nein. Einer von ihnen wollte mal wissen, okay, was... Er sagte, denn wenn jemand etwas verliert, ich bringe es ihm. Und er sagte, okay, dann prüfen wir das mal. Also hat er irgendwas fallen lassen in diesem Fluss und dann an einem anderen Fluss. Es gibt ja nicht nur einen Fluss auf dieser Welt. Auf jeden Fall, das nächste Mal hat er auch und hat jemand was verloren, hat gesagt, ja, meine Tasche. Dann sagt er, okay, dann sind sie zurück, da hing die Tasche an einem Baum. Ja. Das bedeutet also, dieser Mensch, also Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn diese Karamat, sagen wir, gegeben, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm gnädig sein. Na, das waren einige Aspekte bezüglich der Flanke Römisches Reich. Und inshallah ta'ala, wenn Allah erlaubt, sprechen wir dann das nächste Mal über die andere Flanke, und zwar Nordafrika, wie es da weiterging mit der Einnahme oder Gewinn von Territorium dieses Reiches unter der Herrschaft von Muawiyah radiallahu anhu. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unseren Geschwistern in Gaza beistehen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala ihre Situation erleichtern. Möge Allah azza wa jal die Verstorbenen als Märtyrer aufnehmen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala die Erkrankten und Verletzten heilen. Möge Allah azza wa jal ihr Leid lindern. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.